Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Israelis und Palästinenser haben nach dem 7. Oktober 2023 größte Mühe, noch aufeinander zuzugehen. Viele, vor allem junge Menschen auf palästinensischer Seite, weigern sich, die Realität anzuerkennen, dass von der Hamas ein Massaker verübt wurde. Auf der anderen Seite sind Israelis kaum noch bereit, zwischen der Hamas und den arabischen Mitbewohnern zu unterscheiden. Ist Frieden überhaupt noch möglich, wenn sich beide Seiten derart unversöhnlich gegenüberstehen? Meine Kollegin Sabine Adler hat im Westjordanland zumindest gesucht.
Ruhig ist es auf dem Berg von Neve Daniel im südlichen Westjordanland. Vor über 40 Jahren besetzten Siedler aus Israel, Osteuropa, Frankreich, Kanada und den USA dieses palästinensische Land. Der hohe Zaun rund um die jüdische Siedlung spricht Bände über die von ihnen geänderten Besitzverhältnisse. Ein durchtrainierter junger Mann, 30 Jahre alt, wartet jenseits des elektrischen Rolltors. Es ist Lucy Gutenmacher. Mit seinem Cowboyhut, dichtem schwarzen Vollbart und dem Colt am Gürtel sieht der Israeli aus wie einem Western entsprungen. Sein amerikanisches Englisch tut ein Übriges. Er selbst ist zwar nicht in den USA geboren, aber beide Eltern.
We're standing on one of the highest points in the area. This community right here where you drove through is called Neve Daniel.
Wir sind an einem der höchsten Punkte der Umgebung. Diese Siedlung heißt Neve Daniel, aber wir gehen leicht zu uns rüber nach Steboatz. Das ist oberhalb von Bethlehem. Leider ist die Sicht heute nicht so gut, aber man kann trotzdem bis zum Meer sehen. Auch die Lichter von Tel Aviv am Abend. Und auf der anderen Seite, Richtung Osten, die noch höhere Bergkette. Das ist Jordanien. Wir sind fast in der Mitte. From the river to the sea.
Womit Lucy Gutenmacher beim Thema wäre, dem erklärten Willen der palästinensischen Terrororganisation Hamas, sein Volk, die jüdischen Israelis, auszulöschen. Am 7. Oktober 2023 massakrierten tausende Hamas-Kämpfer 1200 Menschen, fast allesamt Gutenmachers Landsleute.
In den ersten Nächten des Krieges waren wir hier ganz oben auf dem Berg und sahen, wie die Raketen in Richtung unserer Berge flogen und vom Iron Dome abgeschossen wurden. Wir vom Einsatzteam waren sofort draußen. Das war eine Lehre vom 7. Oktober, denn damals sind alle in die Sicherheitsräume geflohen.
Diesen Moment nutzten die Terroristen aus und überfielen die jüdischen Orte. Daraus haben die Bewohner von Steboatz gelernt. Bei jedem Luftangriff, auch am 13. April dieses Jahres, als der Iran seine Raketen und Drohnen schickte, sicherten Soldaten und Zivilisten die Siedlung. Die Männer bleiben jetzt draußen und verteilen sich mit ihren Waffen rund um das Dorf. Dass die Zeiten auch im Westjordanland nichts Gutes verheißen, verstand Lucy spätestens in jener Aprilnacht.
Wir hörten Freudenschreie aus allen Communities ringsherum. Jubel über die iranischen Raketen, obwohl die doch genauso arabische Dörfer hätten treffen können. Ich kann ein Video zeigen, wie sie sich freuen, dass Raketen auf den jüdischen Staat fallen.
Einige schlugen tatsächlich in palästinensischen Orten ein, was in diesem Augenblick noch nicht klar war. Lucy Gutenmacher weiß, dass Steboatz als kleiner Siedler-Außenposten ein Angriffsziel sein könnte. Trotzdem wählte seine junge Familie diesen Platz für ihr neues Zuhause. Mitten in der Natur mit ungeteerten Straßen. Keine strahlend weißen Zementreihenhäuser wie in so vielen jüdischen Siedlungen. Dass die rund 50 meist sehr jungen Familien ihre improvisierten Häuser aber ebenso auf palästinensisches privates Land gesetzt haben, sieht er anders. Es sei israelischer Boden. In der Beweisführung geht er bis zu Abraham zurück, dem Urvater der Juden, den sein Weg nach Jerusalem über diese Berge führte. Eine Strecke, die Pilger Jahrtausende genutzt hätten.
Wir wissen, dass die Hauptverkehrsstraße, der Patriarchenweg, vor 2000 Jahren hier entlang führte. Man hat aus der römischen Zeit Meilensteine gefunden. Meilenstein Nummer 9 hat eine Inschrift mit der Erwähnung des großen römischen Kaisers Cäsar.
Die ganze jüdische Geschichte habe sich auf diesen Bergen abgespielt, nicht in Tel Aviv am Meer oder im Norden des Landes. Der frühere israelische Premierminister Ehud Olmert bezeichnete Außenposten wie Sde Boaz als eine Schande, weil sie der Roadmap zum Frieden im Wege standen. Deshalb ließ er sie nach seinem Amtsantritt im Jahr 2006 zerstören. In Sde Boaz aber wehrten sich die bewaffneten Siedler so heftig, dass es der Armee nur teilweise gelang, den Gerichtsbeschluss umzusetzen. Hunderte von israelischen Demonstranten hinderten die Soldaten daran.
Second down here. Are you okay with that?
Seit dem 7. Oktober 2023 patrouilliert auch Lucy Gutenmacher über das Gelände des Außenpostens. Im Moment schreitet er mit großen Schritten voran. Es geht steil bergab.
An fast jeder Stelle stößt man auf archäologische Funde, die dem jüdischen Volk zugeordnet werden müssen. Genau auf diesem Berg hier gibt es eine Reihe von Mikwa-Bädern aus der Zeit des Zweiten Tempels, also von vor 2000 Jahren, was Archäologen an den Tonscherben ringsherum nachgewiesen haben. Es könnte also sein, dass die Pilger auf ihrem Weg nach Jerusalem an dieser Stelle angehalten haben, denn von hier aus sieht man zum ersten Mal die Stadt Jerusalem. Und bevor man den Tempel betritt, muss man sich in einem rituellen Bad reinigen.
Okay. I know the water isn't so clean right here, but we're standing here now about 100 years ago.
Das Wasser ist nicht ganz klar. Es ist keine einfache Zisterne, denn in dieses Becken führen Stufen und es hat ganz oben ein Loch, durch das das Regenwasser reinlaufen kann. Es ist ein Mikwa-Bad, eines von vielen hier und in ziemlich gutem Zustand. Immerhin ist es 2000 Jahre alt.
Es ist nur noch ein Katzensprung zu seinem Haus. Die Siedlung ist nicht umzäunt. Richtig so, findet Lucy Gutenmacher. Denn ein Zaun wiege einen ohnehin nur in falscher Sicherheit. Er schlägt einen kurzen Abstecher zum Sicherheitscontainer vor.
Like 40.000
Israelis haben sich am und nach dem 7. Oktober sofort freiwillig bei der Armee gemeldet, um ihr Land zu verteidigen. Lucy Gutenmacher bewachte ebenfalls im Auftrag der Armee 6 Monate lang sein Dorf. Andere Männer aus Sde Boaz bargen die sterblichen Überreste der über 300 Opfer des Nova Musikfestivals. Die zurückbleibenden Frauen sind mit den Kindern damals vorsorglich zu ihren Familien in größere israelische Städte gefahren, denn plötzlich fühlte sich hier niemand mehr sicher.
It could be like today or tomorrow.
Es hätte von einem Tag auf den anderen geschehen können, dass Zehntausende Araber aus Bethlehem oder Huazam Sde Boaz mit Waffen attackieren. Es war die Zeit, als immer noch Bomben fielen und die Leute sich ständig in den wenigen Schutzräumen zusammenquetschen mussten. Wir verstanden, dass wir anders für unsere Sicherheit sorgen mussten. Wir sammelten Geld, hauptsächlich für Überwachungskameras, Monitore und Nachtsichtgeräte.
Die Idylle, die sich vor dem Gutenmacherhaus bietet, lässt einen die Gefahr für einen Moment vergessen. In der Hängematte auf der Terrasse spielen 5 kleine Kinder, Nachbarsmädchen und die 4-jährige Tochter. Über dem Boden krabbelt Sohn Nahan, etwas über 1 Jahr alt. Die Mutter bittet ins Haus. Drinnen bläst die Klimaanlage mit voller Kraft. So naturnah wie hier zu leben, ginge noch in einem Kibbuz. Ein Traum für das junge Elternpaar, aber unerschwinglich. Ihre einst illegale Siedlung mit den einfachen Häusern ist ein Kompromiss. Sie nehmen die ständige Bedrohung hier in Kauf, auch weil sie Autofahren in Tel Aviv deutlich riskanter finden. Für die junge Ehefrau geht das in Ordnung. Sie ist in einer Siedlung aufgewachsen, die genauso heißt wie sie selbst, Efrat, ebenfalls auf palästinensischem Land.
My parents came from New York 40 years ago. They came to settle the land.
Meine Eltern kamen vor 40 Jahren aus New York hierher, in der Absicht, das Land zu besiedeln. Vier meiner Großeltern waren Holocaust-Überlebende und es war ihre Mission, in ihr Land zurückzukehren. So wuchs ich auf. Seit dem 7. Oktober fühle ich mich sogar sicherer, weil wir uns jetzt selbst um unseren Schutz kümmern. Aber am Anfang war das alles wirklich sehr furchteinflößend.
Während sie spricht, gerät das dicke Wolltuch, das sie um ihren Kopf geschlungen hat, immer wieder ins Rutschen. Die Kopfbedeckung der orthodoxen Jüdin steht in einem eigentümlichen Kontrast zu ihren legeren Jeans-Shorts. Schließlich hängt sie das viel zu warme Tuch über die Stuhllehne. Baby Nahan hat sich wehgetan. Papa Lucy bringt den Kleinen zur Spüle. Seine Mutter wäscht ihm behutsam das Blut an der Lippe mit kaltem Wasser ab. Keiner macht viel Aufhebens um die kleine Verletzung. Wir waren gerade bei den vielen Opfern, die Israels Krieg gegen die Hamas-Terroristen in Gaza gekostet hat. Efrat fährt fort.
It's hard for me to hear you say, like it's not proportionate.
Es ist hart für mich zu hören, dass es überproportional viele sein sollen. Wir wussten es schon lange, aber seit dem 7. Oktober ist klar, es gibt auf der anderen Seite keinen Verhandlungspartner. Wir haben nur ein Ziel, unsere Leute, die Geiseln, zurückzubekommen. Wenn die Hamas die Geiseln herausgibt, stoppt Israel den Krieg. Wie viele Tote es in Gaza gibt, liegt allein in ihren Händen. Sie können ihn stoppen. Sie hätten ihn längst stoppen können. Sie hätten den Krieg erst gar nicht beginnen dürfen.
Dass die israelische Regierung den Krieg nach der Übergabe aller Geiseln beendet, ist nicht ausgemacht. Ein weiteres erklärtes Kriegsziel ist die Vernichtung der Hamas und ein drittes die Rückkehr der Israelis in ihre Häuser nahe der libanesischen Grenze. Die Wiederbesiedlung des Gazastreifens ist kein ausdrücklich genanntes Ziel, könnte aber, so es die Netanjahu-Regierung dann überhaupt noch gibt, ein langfristiges Unternehmen sein. Dass 2005 die 21 jüdischen Siedlungen aufgelöst wurden und 8000 Bewohner zum Verlassen ihrer Häuser gezwungen wurden, als Israel einseitig aus dem Gazastreifen abzog und zu den Grenzen von vor 1967 zurückkehrte, halten viele Israelis heute für einen großen Fehler. Das habe das Massaker vom 7. Oktober bewiesen. Efrat ist Musiklehrerin in einer Schule nicht weit entfernt.
On the way to where I work, I pass by a Palestinian school and I see the teachers.
Auf dem Weg zur Arbeit komme ich an einer palästinensischen Schule vorbei und sehe auf die Lehrer reingehen. Manchmal denke ich mir, wie interessant es sein müsste, sich mit ihnen zu unterhalten. Was ist bei euch wichtig, was bei uns? Es war exakt das, was ich gerade gedacht habe, als mein Auto Sekunden später mit Steinen beworfen wurde. Von Kindern aus dieser Schule. Und trotzdem denke ich, es ist wichtig, Leute von der anderen Seite zu treffen.
I don't think it's senseless. I think it's important to meet the other side.
Wie sie arbeiten viele Bewohner außerhalb. Einige betreiben ringsherum ökologischen Landbau. Anfang 2023 hat das von Benjamin Netanjahu geführte Kabinett die Legalisierung von 9 Außenposten beschlossen. Sdeboas gehörte dazu. Doch damit die Entscheidung Bestand hat, muss die Regierung nachweisen, dass sie auf israelischem staatlichen Land errichtet wurde. Das ist bei Sdeboas nicht der Fall, weshalb der oberste Gerichtshof die Legalisierung wohl nicht anerkennen wird. Ein jahrelanges Tauziehen steht bevor, das die Regierung mit einer Reihe von Gesetzentwürfen abkürzen möchte, damit solche Kabinettsbeschlüsse später nicht mehr aufgehoben werden können. Einer der Gründe, warum sie so hartnäckig auf der Justizreform besteht. Die 28-jährige Efrat erlebte mehrmals palästinensische Attacken.
I drive to work 25 minutes away from here.
Ich frage mich immer noch, warum können wir nicht auf den gleichen Märkten einkaufen? Warum sprechen wir keine gemeinsame Sprache? Aber dreimal wurde mein Auto mit Steinen beworfen. Wir wussten immer, dass es Palästinenser gibt, die uns loswerden wollen. Vielleicht sind es nicht alle und vielleicht wollen welche ebenfalls Frieden. Wir hatten immer diese Idee, vor allem in dieser Gegend, in der viele Linke leben, dass es einen Weg, eine Sprache gibt.
Es fällt nicht schwer, sich das junge jüdische Paar mit seinen beiden Kindern im quirligen Tel Aviv vorzustellen. An einem Spielplatz, in einem Park sitzend mit einem Kaffee Latte in der Hand. Doch die hippe Metropole am Meer ist nicht ihr Ziel. Sie sehen sich in den Bergen von Judäa und Samaria, wie sie das Westjordanland nennen. Unterwegs in einer Mission, die Efrat und Lucy Gutenmacher sehr genau umreißen.
I feel that us fighting to stay here.
Wenn wir darum kämpfen, hier zu bleiben, dann verhindern wir damit, dass sich etwas wie der 7. Oktober in Tel Aviv ereignen könnte. Oder in Jerusalem. Diese grauen Zonen hier sind Gebiete, die wir für den Fall haben müssen, wenn unsere Regierung wieder einmal Land gegen Frieden eintauschen will. Dann haben wir Land, das dafür genutzt werden könnte. Dieses Land, auf dem unsere Kinder jetzt aufwachsen, über die Felder rennen, das käme viel eher in Frage als Tel Aviv.
Tel Aviv will be handed over.
Kann ich etwas hinzufügen? Es ist wie beim Gazastreifen. Solange jüdische Communities wie Gush Katif im Gazastreifen waren, traf der Terror des Gazastreifens diese Dörfer. In der Minute, in der wir uns von dort zurückgezogen haben, erreichte der Terror Gebiete außerhalb. Be'eri, Nahal Oz, Re'im, wo das Nova-Festival stattfand. Und die nächste Stufe wird Ashdod sein oder Tel Aviv.
Siedlungen schaffen, um Terror abzuwenden? Elias Kohn bevorzugt andere Methoden. Er ist einer der bekanntesten Friedensaktivisten der Gegend. Sein Name sagt auch Lucy und Efrat Gutenmacher etwas. Sie haben Sympathien für sein jüdisch-palästinensisches Projekt Roots, Wurzeln. Lucy hat sogar an einigen Treffen teilgenommen.
In meinem Herzen gibt es einen Platz für die Vorstellung, dass tatsächlich ein anderer Weg möglich ist. Aber seit dem 7. Oktober verstehe ich, was ich vorher nicht habe sehen wollen. Seit Jahren erklärt mir jemand, ich will dich töten, und ich sage, ach, das meinst du doch nicht wirklich. Du willst doch auch ein besseres Leben. Wir geben dir mehr Geld, mehr Land, bringen mehr Verständnis auf. In Israel haben die Menschen inzwischen verstanden, dass wir unsere Augen verschlossen und uns ein Bild ausgemalt haben, das der Realität widerspricht.
Dass auch die Gutenmachers Elias Kohn kennen, ist keine Überraschung. Denn er ist nicht nur als jüdisch-orthodoxer Aktivist für die Verständigung zwischen den Nachbarn im Westjordanland und darüber hinaus unterwegs. Er war auch ein Schüler von Menachem Froman, einem der außergewöhnlichsten Rabbiner Israels. Menachem Froman hatte als ehemaliger Fallschirmjäger keine Scheu vor waghalsigen Missionen. Er nutzte den Glauben als verbindendes Element zwischen Juden, Muslimen und Christen. Wer an Gott glaube, teile schon eine sehr wichtige Gemeinsamkeit. Er suchte die Begegnungen mit Ex-PLO-Chef Yasser Arafat und dem Hamas-Führer Scheich Ahmed Yassin. Elias Kohn ist wie immer sofort zu einem Treffen bereit. Die Fahrt zu ihm ist lang genug, um in ein paar Titel von Efrats erster CD hineinzuhören.
כל הפחדים שלי הם מאותה הסיבה.
Denn sie ist nicht nur Musiklehrerin, sondern komponiert und textet auch Songs. Zuvor beim Abschied will sie noch loswerden, wie sie Elias Kohns Bemühungen findet.
I don't think it's senseless if any Palestinian would come to me and say,
ich denke nicht, dass sie sinnlos sind. Wenn ein Palästinenser zu mir käme und sagen würde, lass uns das hinbekommen, wie können wir das stoppen, würde ich mich mit ihm hinsetzen und einen Kaffee trinken. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es genug solcher Stimmen gibt. Jedenfalls sind es nicht so viele, dass ich sagen würde, jetzt sorge ich mich auch um die Menschen auf der anderen Seite. Krieg ist Krieg. Da kann ich nicht auf die andere Seite, statt auf meine eigenen Leute schauen.
I can't look over the other side instead of my own people.
Von den Gutmachers im Außenposten des Deboas sind es nur ein paar Autominuten bis Kfar Etzion, dem Kibbutz, in dem der Friedensaktivist wohnt. Es ist einer der schönsten Plätze im ganzen Westjordanland. Unsere letzte Begegnung liegt 7 Jahre zurück. Eine Ewigkeit, finden wir.
I took you to Shoshin, Roots.
Ich habe dich zu Roots gebracht. Weißt du noch?
Sehr gut, denn es war wirklich beeindruckend, erstaunlich. Und was würdest du sagen, was hat sich seitdem verändert?
If you ask me this in the 6th of October, October 6th.
Wenn du mich das am 6. Oktober vorigen Jahres gefragt hättest, hätte ich sicher schon von immer weniger Zuversicht, Sicherheit und Vertrauen zwischen den beiden Völkern gesprochen. Aber der 7. Oktober war ein Erdbeben. Ich glaube immer noch in den Frieden. Aber die Dinge sind so viel, viel schwieriger geworden. Auch für mich privat, weil meine 3 Söhne zum Armeedienst einberufen wurden. Deshalb meine grauen Haare.
Elias Kohn fasst sich in seine ehemals rötlichen Locken. Er und seine Frau haben in dieser Idylle, mit der vermutlich nicht nur die jungen Gutmachers sofort tauschen würden, ihre 4 Kinder großgezogen. Doch so beschaulich, wie Kfar Etzion anmutet, auch dieser Ort hatte seinen 7. Oktober. Nicht 2023, sondern bereits 1948. Der Kibbutz inmitten palästinensischer Dörfer war im Unabhängigkeitskrieg Ziel eines Angriffs von Palästinensern und Kämpfern der Arabischen Union. Alle jüdischen Männer von Kfar Etzion wurden getötet. Die Spannungen in der Region bestehen bis heute. Was man leicht vergisst, wenn man sich in der großzügig angelegten Siedlung bewegt. Elias Kohn hat aus der Geschichte die Lehre gezogen, alles für die Verständigung mit den Nachbarn zu tun. Jahrelang warb er für eine Konföderation des jüdischen und palästinensischen Volkes. 2 Staaten in einem Heimatland. Und manchmal schien der Erfolg zum Greifen nahe.
For many years I'm not a fan of Hamas, but I really...
Ich war wirklich kein Fan der Hamas, aber ich habe geglaubt, dass sie sich vielleicht doch einer Konföderation anschließen würden. Wir waren mit ihr im Dialog. Doch jetzt lese ich von Plänen des Anführers Yahya al-Sinwar. Das ist ein fundamentaler messianischer Islam. Wirklich beängstigend.
Sinwar und mit ihm Mohammed Deif sollen die Masterminds der orchestrierten und detailliert gefilmten Gewaltorgie vom 7. Oktober gewesen sein. Beteiligt waren rund 3000 Kämpfer. Nach dem Massaker kam Elias zu Ohren, dass arabische Jugendliche die unfassbare Gewalt von Palästinensern verübt an Israelis leugnen. In einer Meinungsumfrage des palästinensischen Demoskopie-Instituts PSR zeigten sich 90% der auch älteren Palästinenser überzeugt davon, die Hamas habe in Israel keine Gräueltaten verübt. Alle, die Roots nahestanden, ob israelisch oder palästinensisch, sind erschüttert. Auf die eine oder andere Weise. Wer ist jetzt zum Beispiel noch bereit, auf die andere Seite zuzugehen? Immerhin, auf der Führungsebene von Roots sind sie es.
It's much more difficult from the October 7th.
Seit dem 7. Oktober ist es sehr viel schwieriger, binationale Treffen zu organisieren. Aber auf der Führungsebene von Roots treffen wir uns immer noch. Doch die Basisarbeit erledigen wir seit Monaten getrennt. Jeder für sich, nicht mit der anderen Seite. Und es gibt einige Meetings per Zoom, um das Vertrauen zu erhalten. 7 Jahre haben wir Jugendtreffen durchgeführt. Die Jugend ist doch die Zukunft der beiden Völker.
Für seine palästinensischen Freunde sei es ebenfalls schwer zu ertragen, dass eine solche Gewalt von ihrem Volk ausgegangen sei. Dennoch akzeptierten sie diese Wahrheit. Das ist in diesen Zeiten angesichts des Gaza-Krieges nicht zu unterschätzen. Aber sie waren schon so viel weiter. In Elias Kohn kehrt seine frühere Begeisterung zurück, als er sich an die Anfänge erinnert. Bei ihm war das eine Begegnung 2009, als er die Enkel der Kämpfer getroffen hat, die 1948 sein Kibbutz Kfar Etzion überfallen hatten. Sie erzählten ihm die Vorgeschichte aus ihrer Perspektive und er verstand, dass es vermutlich viele Orte gibt, die man so ganz neu sehen und verstehen kann. Eine Idee war geboren. Ein Ort und mindestens zwei Geschichten. Die mussten zusammen erzählt werden. Er initiierte für palästinensische und jüdische Nachbarn mehrere Touren zu solchen Plätzen. Doch nicht nur das.
Wir haben drei weitere Begegnungszentren gegründet. Eins im Jordantal, eines in Samaria. Was wirklich eine Herausforderung war, denn die meisten Zusammenstöße finden dort statt. Es grenzt an ein Wunder, dass uns die Extremisten von beiden Seiten im Laufe der 10 Jahre noch nie angegriffen haben, zumal wir keinerlei Waffen bei uns haben. Denn die sind bei uns nicht erlaubt.
Bei dieser Arbeit lernten sie sich gut kennen. Roots war ein geschützter Raum, in dem das Trennende keineswegs unter den Teppich gekehrt wurde.
Es geht um Akzeptanz. Was alles andere als einfach ist, weil uns so vieles trennt. Die Besatzung, die großen wirtschaftlichen Unterschiede, überhaupt so viele Ungleichheiten. Die werden nicht ignoriert. Darüber wird geredet.
So wie Elias Kohn von der jüdisch-palästinensischen Zusammenarbeit spricht, klingt es, als seien sie noch mittendrin und nicht nach der Zwangspause, die sie einlegen mussten. Also, war es das jetzt?
It's not dead.
Sie ist nicht tot, aber jede Seite steckt noch zu tief in der Trauer. Jeder hat ihren eigenen Schmerz und ihre eigenen Verluste. Die Palästinenser leiden mit den Menschen in Gaza und sie leiden auch selbst, weil keiner mehr eine Arbeitserlaubnis bekommt. Die Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt ist. Einige zum Beispiel gar nicht mehr in unsere Zentren gelangen können.
Noch hält das Vertrauen. Schließlich kennen sie sich seit 2012, seit dem ersten Treffen von Juden und Palästinensern im christlich geprägten Beit Jala. Eine heimliche Zusammenkunft mit je 10 Vertretern. Mit der Zeit nannten sie einander Brüder. Auch dank Ali und Khalib Abu Awar, deren Bauernhof zum Begegnungszentrum wurde. Elias Kohn und Shaul Judemann, ein Lehrer, standen eines Tages vor ihrem Tor. Später, bei einem gemeinsamen Besuch auf der Farm, erzählten sie mir damals von diesem großen Wagnis.
Am Ende jedenfalls gingen wir zum Tor unseres Bauernhofes hier. Und Ali gab Elias und Shaul den Schlüssel für das Tor. Er sagte, wenn ihr etwas braucht oder euch treffen wollt, tut es hier. Bis zu diesem Treffen betrachteten wir die Siedler nicht gerade als Freunde. Wir wollten ihnen nichts tun, aber sie waren uns auch nicht willkommen. Wir wollten sie nicht in unserer Nähe haben. Aber als wir sie sprechen hörten, war das anders. Das waren nette Leute, wirklich. Und als ich hörte, dass Ali ihnen die Schlüssel für unser Tor geben wollte, dachte ich, okay, warum nicht?
Die erste Begegnung veränderte ihr Leben.
Das Land darf nicht geteilt werden. Wir alle gehören in dieses Land. Aus historischen Gründen. Ich bin gläubiger Moslem,
sagte damals Khalib Abu Awar, Mathematiker und Bruder von Ali, dem Mann mit dem Schlüssel. Er ging noch einen Schritt weiter.
Ich weiß, dass das Judentum hier begonnen hat. Das steht im Koran, in unserem heiligen Buch.
Anders als die Mehrheit auf jüdischer und palästinensischer Seite vertrauen der palästinensische Mathematiker Khalib Abu Awar und der jüdisch-orthodoxe Poesiedozent Elias Kohn einander. Elias, der auch ein Siedler ist. Warum? Aus reinem Pragmatismus, sagt Khalib Abu Awar.
Siedler spielen eine wichtige Rolle unter den Israelis. Sie haben eine starke Position in der Politik, in der Regierung. Wenn wir sie herausfordern, sie noch extremer werden und uns noch mehr hassen, dann wird uns das nicht weiterhelfen. Außerdem haben wir mit ihnen tagtäglich zu tun.
Seine Worte erwiesen sich als nur zu wahr. An ein neues Treffen ist heute nicht zu denken. Elias Kohn empfiehlt mir, Khalib Abu Awar per Sprachnachricht ein paar Fragen zu stellen. Die erste Antwort kommt schnell. Darin vertröstet er mich allerdings nur. Auf später, irgendwann.
You know me. Optimistic, full of hope. It's really challenging.
Du kennst mich, optimistisch, voller Hoffnung. Ich weiß nicht, was ich ohne meine Arbeit als Friedensaktivist machen würde. Das wird ein langer Weg werden, denn Vertrauen und Versöhnung brauchen viel Zeit. Es gibt aber auch den anderen Weg, Blutvergießen. Aber wir verlieren ohnehin schon so viele Menschen, nicht nur im Krieg. Viele verlassen auch das Land, auch Palästinenser übrigens. Und das freut Smotrich und solche extremen Politiker. Mich macht das sehr traurig, weil es immer die Besten sind, die zuerst gehen, auch auf palästinensischer Seite. Einige von Chalebs Söhnen sind in die USA emigriert. Wir hätten sie hier gebraucht.
Als Poet hat Elias Cohen mit anderen jüdischen Autorinnen und Autoren eine Schreibwerkstatt für israelische Soldaten ins Leben gerufen. Sie sollen die Etappen des Krieges dokumentieren und sich ihre Erlebnisse von der Seele schreiben. Doch so sehr er Krieg ablehnt, ist er dieses Mal von seiner Notwendigkeit überzeugt.
Ich konnte die Palästinenser nicht als Feind betrachten, aber die Hamas ist ein echter Feind geworden. Und einen Feind muss man bekämpfen. Ich glaube nicht, dass es eine Möglichkeit gibt, mit ihnen zu verhandeln. Es wäre nicht moralisch, nicht einmal für ihre eigenen Leute. Nicht nur die 250 Israelis sind von der Hamas gekidnappt worden. Auch die 2 Millionen Palästinenser sind ihre Geiseln. Und wir sollten sie zusammen mit der internationalen Gemeinschaft befreien.
Doch im Gaza-Krieg hätten längst nicht so viele Zivilisten sterben müssen, ist Elias Cohen überzeugt. Er hat gewusst, wie man die vielen Toten hätte vermeiden können.
Die riesige Bevölkerung von Gaza hätte evakuiert werden müssen. Ich habe monatelang gefordert, sie in die Negev-Wüste in temporären Rettungslagern unterzubringen und die Hamas zu bekämpfen, die im Gazastreifen verblieben ist. Das hätte die ganze internationale Kritik verhindern können, die zum Teil berechtigt ist, und hätte erlaubt, einen echten Krieg zu führen.
Der gläubige Jude predigt immer noch Frieden, wissend, wie lang der Weg dahin ist.
Die ersten Jahre des Versöhnungsprozesses werden noch einmal Leben kosten, aber wir würden uns in Richtung Vertrauen und Frieden bewegen. Im Moment sind wir in einem endlosen Kreislauf von Gewalt, den keiner mehr unter Kontrolle hat.
Er macht sich allerdings keine Illusionen, denn auf beiden Seiten fehlt es derzeit an Bereitschaft, aufeinander zuzugehen. Elias Cohen weiß, wie ähnlich auch viele Palästinenser denken.
Wir kennen die Umfragen, wie viele die Hamas unterstützen. Und fragen uns natürlich, mit wem man Frieden schließen soll. Mit der Führung nicht, mit der Bevölkerung aber auch nicht. Deswegen müssen wir weiterkämpfen.
Einen Gast mit so trüben Gedanken ziehen zu lassen, bringt Elias Cohen nicht übers Herz. Zumal er durchaus noch Zuversicht hat.
Was mir Hoffnung gibt, ist die Arbeit in Roots. Und die junge Generation, meine Söhne, meine Tochter, die die Zukunft Israels jenseits der Parteien, der Streitigkeiten und Kämpfe gestalten wollen. Von der jungen Generation kann tatsächlich Hoffnung ausgehen.
Die junge Generation soll es also wieder einmal richten. Sabine Adler hat Palästinenser und Israelis getroffen, die gefangen sind in ihrem Zorn. Und in der nächsten Folge des Podcasts der Reportage erzählen wir die Geschichte einer jungen Frau in Sambia, die an Albinismus leidet und was das in einem afrikanischen Land bedeutet. Ich bin Eberhard Schade, Redakteur dieser Folge des Podcasts. Wir hören uns wieder.